Gefängnisplanet Erde. Boah, was für ein Titel. Was für ein Titel. Ja, der Peter von Lichtenstein ist hier wieder in der Leitung. Ja, der ist ja nach Paraguay gegangen vor 2 Jahren und hat ein neues Buch geschrieben. Und das bleibt nicht bei der Beschreibung, ja, von dieser Ansicht, dass die Erde ein Gefängnisplanet ist, sondern will auch Wege aus der Matrix aufzeigen. Und ich bin sehr gespannt, was der Peter da wieder zusammengetragen hat. Der ist ja sozusagen Historiker, seitdem er im Kindergarten war oder kurz vor der Schule, zwar nicht promoviert oder studiert, aber einfach wissbegierig. Und das schätzen ja auch viele an ihm, so auch ich. Ich heiße euch also heute herzlich willkommen zu diesem Gespräch über das neue Buch von Peter von Lichtenstein, Gefängnisplanet Erde. Und jetzt geht's los. Peter, ja, vielen Dank, dass du Zeit hast. Aber ich denke, es ist auch in deinem Interesse, nicht? Dass dieses Buch bekannt wird. Das ist natürlich nicht so leichte Kost, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das Buch hat ein paar mehr Seiten als so ein Comic-Heftchen. Aber du sagst also mindestens ein Drittel des Buches will aufzeigen, wie wir da rauskommen. Und ja, was mich auch besonders fasziniert als jemand, der auch sich für die Geschichte interessiert, du hast wieder mal alte Schriften zu Rate gezogen. Leg ich einfach los.
Ja, erstmal herzlich willkommen, Götz. Herzlich willkommen, ihr lieben Seelen da draußen, seid gesegnet. Ja, ich habe an dem Buch, wenn man jetzt die reine schriftstellerische Tätigkeit betrachtet, waren es 2 Jahre. Aber das, was drinsteckt, ist natürlich die Arbeit, die seit meinem 5. Lebensjahr da ist, weil ja einfach durch das Lesen von Hunderten von Büchern, Recherchen, Internetrecherchen, Gesprächen und so weiter natürlich auch Synergieeffekte und Puzzleteile sich bereits schon in frühen Jahren zusammenfügen, die sich irgendwann in seinem Buch wie diesem äußern. Wie packt man jetzt, das ist die Frage, den Umfang von 492 Seiten in ein Interview von 90 Minuten beziehungsweise in, sagen wir jetzt mal einfach, 2 Minuten oder einer Minute, um mal so einen kurzen groben Anriss zu geben, für euch bei unserem gemeinsamen Video bei der Stange zu bleiben, zu sagen, Mensch, das ist aber spannend. Und vielleicht mache ich es so einfach, dass ich jetzt mal sage, ich lese euch mal den Klappentext vor, also das, was ich darüber selbst zusammengestellt habe, ja. In komprimierter Form von wenigen Sätzen. Denn in meinen Augen, wie ich es in allen Büchern sage, muss die Geschichte ja neu geschrieben werden. Und Wir Deutschen spielen ja auch eine gewisse Rolle dabei. Und deswegen fange ich an mit dem Satz, glaube nicht, dass der Deutsche seine göttliche Urheimat verloren hat. Eines Tages wird er sich wach finden am Morgen eines ungeheuren Schlafes. Und ich denke, die Zeit wird irgendwann kommen. Und wenn wir von alten Schriften sprechen, das ist so mein Steckenpferd, dann habe ich vor allen Dingen mich hier fokussiert auf 3 Bücher oder 3 Schriften, aus denen ich vieles rausgezogen habe. Das ist zum einen das Book of John, das geheime Buch des Johannes. Da können wir gleich mal drüber sprechen, weil wie Jesus in diesem Book of John betonte, müssen wir uns wieder erinnern, und zwar um unseren wahren Kern unserer Seele zu erfahren, um unseren Ursprung und unsere Quelle zu finden. Denn dann offenbart sich uns tatsächlich, wie im Johannesevangelium steht, die unwiderlegbare Wahrheit. Und eine gute Grundlage dafür bilden in meinen Augen, wie gesagt, die ganz alten Überlieferungen und Mysterien, die von wirklich unzähligen Kulturen auf diesem Planeten aufgezeichnet wurden. Weil sie sind im Kern für mich ein wesentlicher Bestandteil unserer Erinnerung. Oder nennen wir es mal jetzt, wie es Rupert Sheldrake gesagt hat, unser Kollektivbewusstsein. Und in der modernen Wissenschaft tut man, ihr wisst es selbst, diese gerne als Märchenerzählung ab. Dabei entdecken wir durch archäologische Funde ja tatsächlich heute immer wieder neue Hinweise und Funde über den Wahrheitsgehalt dieser Erzählung. Also die Frage wäre ja zu stellen, wie in diesem Buch, warum verschweigt man uns das? Warum? Warum will man seitens gewisser Kreise nicht, dass wir uns erinnern? Denn wenn die Erinnerung, und das ist ein Punkt für mich, an die Vergangenheit schwindet, dann schwindet auch für uns die Bedeutung des Lebens. Und ohne Bedeutung des Lebens, schlussfolgernd, schwindet auch der Sinn des Lebens. Und dann sind wir, und wir beobachten das für mich jetzt relativ stark, wir befinden uns in einer Art kollektiven Leere. Wir wissen nicht mehr, woher wir kommen, wer wir sind und wohin unser Weg gehen soll. Und das beantwortet auch Jesus im Book of John. Und in diesem Werk bediene ich mich dieser uralten Schriften, auch den sumerischen Keilschriften primär, dem verlorenen Buch von Enki, den Smaragdtafeln von Tod, die ich in meinem letzten Buch schon ausführlich behandelte, und einigen apokryphen Evangelien, wie zum Beispiel das Buch des vollkommenen Lebens, das mir aus Marokko zugespielt wurde. Und da klären wir, wer wir sind, woher wir kommen, wo unser Ursprung ist und wer uns womöglich erschaffen haben könnte. Dann geht es auch darum, was hat es mit dieser Schlammflut auf sich? Da gibt es auch ganz viele Hypothesen im Moment. Wurde die Zeit gefälscht? Gab es vielleicht bereits mehr als einen Great Reset auf dieser Erde oder Sündfluten? Wer hat sie eventuell ausgelöst? Wie geschah es? Und ich sag mal einfach, begleitet mich auf diesem Werk auf eine unfassbare Reise der Geschichtsfälschung um unsere Herkunft. Denn nicht nur die Erkenntnis daraus ist wichtig, wir sprechen auch, wie du gesagt hast, über mögliche Lösungen aus der Matrix. Also, was kann ich als Einzelner dazu beitragen, das Licht in uns zu entfalten und zu einem Fackelträger zu werden? Und am Ende sage ich so schön, lies, glaube oder glaube nicht, aber lies, denn die darin enthaltene Schwingung wird tatsächlich in meinen Augen eine Antwort in deiner Seele erwecken.
Okay, das war jetzt der Klappentext.
Das war der Klappentext mit ein paar Anmerkungen von mir, genau.
Okay, und komm, wenn du da so aufgezählt hast, kommen da die Mysterien von Isis und Osiris auch vor? Ich war nämlich gestern in der Semperoper bei der Zauberflöte, und das ist ja so eine Werbeveranstaltung für die Freimaurer. Wird ja noch heute bei der Initiation, wird ja der Zauberflöte gespielt. Und da heißt es ja immer, ne, ist er wert, in die Mysterien der Isis und Osiris eingeweiht zu werden. Bist du da auch drauf? Nur so by the way.
Gerne. Über Isis und Osiris und diese Mysterien bin ich eher immer im letzten Buch, wenn das Jesus und unsere Armen wissen, näher eingegangen. Okay. Worauf ich mich mit dem Buch konzentriert habe, ist eine, da können wir kurz drüber sprechen, eine wahnsinnig faszinierende Geschichte über Echnaton und Nofretete.
Okay.
Weil
ägyptischen Pharaon.
Wir wissen ja, dass Echnaton Amenophis, einer der Amenophis, ich glaube der vierte war es ursprünglich, dass er ursprünglich ja die Vielgötterei in Ägypten abschaffen wollte, zu dem einen wahren Gott. Mhm. Im Prinzip das Gleiche, was Jesus gemacht hat und auch gesagt hat, wir brauchen keine Tempel, um zu einer Schöpferkraft Kontakt aufzunehmen oder uns an die Schöpferkraft anzubinden. Wir können das im stillen Kämmerlein tun. Das ist natürlich ein Affront an die Hohepriester. Das ist ein Affront an die Kaste der Hohepriester und an die Mächtigen dieser damaligen Welt. Ja, die eine vergleichbare Macht hatten wie der Vatikan heute, könnte man jetzt mal einfach so sagen. Und über Echnaton wird, das ist eine interessante Geschichte, die ich darüber berichte, sehr Interessantes berichtet. Ich habe da ein paar Fragen reingestellt, zum Beispiel, wieso wurde der Monotheismus in Ägypten von Echnaton eingeführt? Was war sein Ansinnen? Weshalb hatten er in seiner Familie deformierte Kopfformen? Auch die Töchter von Nofretete, das waren zwei Damen.
Was meinst wieso? Du? Deformiert?
Langschädel. Ja, also Langschädel, genau. Ja. Wieso wurde Echnaton nach 17,5 Jahren Regentschaft entthront? Warum zerstörte man, und das ist interessant, sie haben ja Tell el Armana gebaut, die weiße Stadt, vollkommen neu aus dem Boden gestampft, als Hauptstadt Ägyptens. Und warum zerstörte man nach dem Tod von Echnaton und Nofretete alle Hinterlassenschaften, Tell el Amarna, sämtliche Bauten, Reliefs, Büsten, Schriften und Hinweise. Das Glück, dass wir die Büste von Nofretete heute im Berliner Museum ausgestellt haben, sogar in Deutschland, ist der, dass man diese Büste in unterirdischen Katakomben gefunden hat, einer derer, die nicht zerstört wurden, aber auch in Tell el Amarna. Echnaton galt tatsächlich als der erste offizielle Pharao Ägyptens. Vorher gab es nur Könige. Warum setzte Amenophis III. Nicht wie üblich seinen eigenen Sohn auf den Thron, sondern erlaubte dies Echnaton?
Peter, kannst du für mich und die Zuschauer eben kurz die Bedeutung dessen, was du gerade gesagt hast, kurz erklären? Der König zum Pharao. Was macht den Unterschied?
Das Wort Pharao hat eine Bedeutung und eine Übersetzung. Und wenn man das Wort Pharao richtig übersetzt, dann bedeutet es nichts anderes wie jemand, der seinem Volk mit Beispiel vorangeht und ihm zeigt, wie man ein spirituelles Leben führen kann. Im Prinzip genau das Gleiche, was Jesus uns versucht hat mitzuteilen. Das ist die Bedeutung des Wortes Pharao.
Okay.
Und das gab es vorher nicht. Ein König war ein Herrscher. Wogegen ein Pharao die Verpflichtung einging oder die Verpflichtung hat, für sich selbst, seinem Volk in den spirituellen Aufstieg zu führen. Sie also praktisch zu unterrichten, dass sie auch Schöpferwesen sind. Das ist der Unterschied, wenn man das jetzt von den Worten her nimmt, zwischen einem Pharao und zwischen einem König. Genau gedeutet ist übersetzt, das, was du werden willst. Das heißt Pharao. Das heißt, er zeigt den Leuten, wie sie das werden können, was man werden will. Es geht um Manifestation, es geht um Schöpferkraft. Sie wussten das ja alles schon.
Das ist spannend. Weil
man sagt, Götz, dass Pharao Echnaton und Nofretete eine Aufgabe hatten. Und zwar die gleiche Aufgabe wie Jesus Christus und wie andere Sendboten Gottes, wie es die Inder beschreiben. Nämlich das Christusbewusstsein für die Nachwelt und uns aufrecht zu erhalten. Weil die dunklen Kräfte ständig daran arbeiten, dieses Kollektivfeld des Schöpferwissens, an dem wir anzapfen können, jeder von uns, zerstört werden soll. Das ist natürlich das, was die dunkle Seite beabsichtigt, damit wir da nicht mehr anzapfen können. Und es geschieht immer zu der Zeit, in der es nötig ist, kommt einer oder mehrere Auserwählte auf unseren Planeten oder auf unsere Scheibe, was auch immer jeder für eine Überzeugung hat oder die Kuppel, und versucht oder deren Aufgabe ist es, dieses Christusbewusstsein, dieses Kollektivfeld für uns aufrecht zu erhalten und die eine wahre Botschaft zu verkünden. Das war die Aufgabe von Nofretete und Echnaton und es war die Aufgabe von Jesus Christus, es war die Aufgabe von Brahma, von Krishna und von vielen anderen Sendboten.
Mit dem König und Pharao fällt mir ein Buch ein, ich komme jetzt nicht auf die Autorin, ist eine Engländerin, die syrianischen Versuche oder so, oder Experimente, die syrianischen Versuche, glaube ich, ja genau. Und da gab es eben zwei, sag ich mal, kosmische Reiche, einmal Sirius und das andere ist Canopus, das Buch. Und Sirius, da ging es um Herrschaft und Experimente und sonst was. Und bei Canopus ging es genau darum, die, sag ich mal, Schöpfungen, ja, also Wesen, die da auf den unterschiedlichen Planeten angesiedelt wurden, und wieder in die Spiritualität, in der Spiritualität oder in der spirituellen Entwicklung zu fördern. Haben die Syrianer überhaupt nicht verstanden.
Genau.
Also wie man so überhaupt so denken kann. Ja, bei denen ging es um Herrschaft. Punkt.
Ja, das ist genau
die gleiche Geschichte. Gerade an syrianischen Versuche, ja.
Ich glaube, wir hatten uns vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr schon mal unterhalten, wir zwei, und dann hattest du mir auch erzählt, dass du gerade ein Buch über die Sumerer liest oder über die Keilschriften und die Anunnakis. Erinnerst du dich noch?
Echt? Vom Jahr?
Ja, ungefähr 1,5 Jahre, ja, ein Jahr her, wie auch immer. Und das ist aber auch in meinem Buch ein wesentlicher Bestandteil. Denn das, was du gerade beschreibst, ist ja dieses Spiel Good Cop, Bad Cop, die gute und die schlechte Seite, die böse. Und das Gleiche finden wir ja auch in den sumerischen Keilschriften mit Enki und Enlil. Da können wir gleich mal näher drauf eingehen. Aber vielleicht bleiben wir kurz bei Echnaton und Nofretete.
Ich wollte das einfach nur mal kurz...
Gerne. Sehr gerne. Wir finden diese Verbindung überall. Genau, das ist der Wahnsinn.
Ja, also dass wir überhaupt, also in die Richtung, ne, wenn ich an heutige Staatssysteme denke, ja. Da ist das ja völlig raus. Völlig.
Ja.
Ich könnte jetzt ad hoc keinen Staat nennen, wo wirklich in diese Richtung gegangen wird. Auch wenn Bhutan diesen Glücksindex da hat, ich misstraue dem Geschichte, egal. Aber geh weiter mit Echnaton und Nofretete.
Gerne. Wir können sogar davon ausgehen, dass die Überlieferungen über Echnaton und Nofretete tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Warum? Es gibt ja unzählige Reliefs ja immer noch von Nofretete, von Echnaton, wo man auch ihren Körperbau sieht, dass sie hier wahrscheinlich Riesen waren oder wesentlich größer als das normale Volk. Und da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja auch eine Versinnbildlichung oder eine übertragene, ein übertragenes Sinnbild von, sie sind halt nun mal die größeren Herrscher oder sie herrschen über das Volk und deswegen werden sie größer dargestellt. Interessant ist aber folgender Fakt. Denn Echnaton ließ ein Gesetz herausgeben. Ein Gesetz in dem Stand, es darf keine Lüge mehr herrschen in Ägypten. Es darf keine Unwahrheiten mehr geben. Selbst die Kunst musste dann, oder ab dann, exakt genauso dargestellt werden, wie sie tatsächlich ist. Es war also Künstlern in ihren Bildern noch nicht mal erlaubt, zu übertreiben, zu verändern oder zu lügen. Es dürfte keine Verzerrung der Wirklichkeit stattfinden. Und im Bewusstsein dieser Tatsache können wir uns die Abbildung noch erhaltener Reliefs und Statuen tatsächlich aus dieser Zeit ansehen und sie als relativ realistisch betrachten. Und ich meine, es gibt eine Plastik im Kairoer Museum, die zeigt, dass Echnaton 4,35 Meter groß gewesen sein soll, Nofretete hingegen rund 3 Meter, damit kleiner als Echnaton.
Da kommt mir das Foto vom White House in Erinnerung, was also offiziell in Twitter.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Der Trump, wo ein Typ da steht unter der Düse, ja, Air Force One, und der ist locker 3-4 Meter groß.
Ja, das stimmt.
Wobei was man damit auch ausgesagt werden wollte.
Genau. Ich meine, die Frage ist: Ist es eine Fotomontage? Ist es wirklich echt? Es ist in der heutigen Zeit wirklich schwierig zu differenzieren. Das können wir festhalten.
Scheißegal. Ein White House, also eine offizielle Regierungsseite Twitter.
Ja, überleg dir mal.
Es waren über Monate in der Trump-Zeit, dieses Foto als offizielles Foto hat.
Ich habe ja auch ein Kapitel über Riesen in meinem Buch. Hat, glaube ich, 40 Seiten oder 50 Seiten.
Ja.
Wir haben tatsächlich unzählige Überlieferungen, archäologische Funde. Wir können es nicht mehr leugnen. Es ist fast schon unmöglich. Ja. Und vor allen Dingen auch Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert. Zeitungsberichte, wissenschaftliche Berichte, Museumsberichte. Ja. Das kann man nicht einfach abtun, weil damals gab es die Fotomontage noch nicht. Ja. Oder die Beschreibungen, die veröffentlicht wurden. Ja. Und wir finden sogar in Tell el Amarna, dieser Stadt, der weißen Stadt, die von Nofretete und Echnaton gebaut wurden, finden wir Särge, auf denen die Blume des Lebens eingraviert ist. Wir finden Särge, in der Mumie eines Jungen im Alter von 7 Jahren ist, mit 2,40 Meter Größe. Und das ist belegt. Das ist tatsächlich belegt. Aber wenn ihre Aufgabe ja jetzt gewesen sein sollte, das Christusbewusstsein aufrecht zu erhalten, da gibt es eine interessante Geschichte. Ich kann jetzt nicht sagen, zu 100%, dass die Geschichte der Realität entspricht. Aber ich, für mich, weiß, dass sie Realität ist. Und zwar, die Frage danach, was ist wahre Unsterblichkeit? Wahre Unsterblichkeit bedeutet nicht, dass du in dem Körper, in dem du jetzt bist, Götz oder ich, wir 800 Jahre alt werden. Auch wenn es das vielleicht mal gab. Die Anunnakis sollen lang geherrscht haben, auch viele andere König, Gilgamesch und so weiter, hat 126 Jahre regiert. Aber wahre Unsterblichkeit bedeutet, sich von seiner Inkarnation zur Inkarnation an alles, was vorher war, vollständig erinnert und daran anknüpft. Und das war genau das, woran Echnaton und Nofretete arbeiteten. Sie wollten die Zeit der kurzen Regentschaft, in der sie waren, weil sie wussten, genau wie Jesus, dass sie irgendwann dafür gerichtet werden. Echnaton wurde angeblich vergiftet, hat aber überlebt. Viele andere sind gestorben. Und zwar war das von den Hohepriestern initiiert und vom Militär, weil er alle Kriege beendet hat, Echnaton, mit Nofretete, und alle Militärs zurückgezogen haben. Und die Generäle sie fanden es halt nicht sehr schön. So, und sie wollten eine Aufgabe haben. Und er wurde dann lebendig in einem Sarg begraben. Und er wurde versiegelt mit Siegel und mit Ketten. Und ihre Aufgabe in den 17,5 Jahren war es, Menschen auszubilden darin, unsterblich zu werden. Dass sie das Wissen weitertragen von Inkarnation zu Inkarnation, also nicht im leiblichen Körper unendlich alt werden. Und da gibt es die berühmte Zahl der 300, die darin ausgebildet sein sollten. Und zwar in insgesamt 12 Tempeln des Nils entlangs, pro Jahr in einem Tempel für eine der Qualitäten. Und der 13. war die letzte Einweihung in das männliche Wissen, in die Schöpferkraft des Männlichen. Das war in der Cheops-Pyramide. Und danach waren sie initiiert. Und sie sollen im Stillen und im Verborgenen über 800 Jahre gewirkt haben, von Inkarnation zu Inkarnation, bis sie dann, kurz bevor Jesus Christus zur Niederkunft kam, die Essener-Bruderschaft gegründet haben. Und Maria soll einer dieser Unsterblichen gewesen sein.
Darf ich mal kurz einhaken? Du hast ja schon eben so im Vorbeigehen. Hast du gesagt, in der Cheops-Pyramide wurde dann das in die männliche Kraft eingeweiht. Cheops war ja ein Pharao, der später kam. Also so wird es ja uns...
Nach offizieller Geschichtsdarstellung.
Genau, genau. Ich wollte es nur eben gerne, mal... Weil gerne. Du, nebenbei in der Cheops-Pyramide und so. Aber, Cheops, du redest hier gerade von Echnaton, dem ersten Pharao. Und in Einweihung in der Cheops-Pyramide. Also vielleicht mal ganz kurz das Zwischenfazit. Was du da sagst, dass Wesen uns immer wieder besucht haben, die uns an unseren Ursprung, unseren göttlichen Ursprung, an unsere Schöpferkraft erinnern wollten. Mhm. Und im Prinzip ist es ja so, dieses... Wenn wir hier inkarnieren, gehen wir durch die Vergessenstür, ja, und machen immer die gleichen Fehler nochmal.
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, andere Fehler.
Okay, andere Fehler.
Wenn du nicht dazulernst, die gleichen nochmal, natürlich, klar.
Das meinte ich. Ja, genau. Das meinte ich. Also bis irgendwas wirklich erlöst ist. Während, wenn ich mich daran erinnern kann, ich ja ganz völlig von der Qualität her andere Erfahrungen sammeln will. Ne, wenn man jetzt mal von dem Konzept ausgeht, dass Gott sich durch uns in dieser Welt erfahren will.
Das ist der gnostische Ansatz, genau. Richtig.
Ne? So. Genau. Dem ich schon irgendwie was abgewinnen kann.
Ne? Genau.
Weil ich das Bild habe, dass ich ein Teil dieses großen einen Bewusstseins bin. Also praktisch geht es um die Qualität unserer Erfahrungen.
Ja, so würde ich das sagen. Es geht ja darum, schon mal, wir sind ja Schöpferwesen. So, das Problem ist nur, dass wenn wir einen Bewusstseinsaufstieg machen wollen, den nicht als Geistwesen machen können, sondern nur in der Inkarnation. Dafür sind wir hier. Dieses Leben dient also dazu, Körper, Geist, Seele in Einklang zu bringen, nicht sein Ego abzuspalten, wie es viele spirituelle Blümchen-Esoteriker behaupten, sondern sein Ego im Einklang mit Geist und Seele zu bringen und dem Körper. Darum geht es in erster Linie, weil wir brauchen eine Selbstwahrnehmung zum Reflektieren. Und dass wir können nur in dieser Inkarnation oder von Inkarnation zu Inkarnation können wir einen Bewusstseinsaufstieg machen. Dazu brauchen wir die Erfahrungen in unserem Körper, die Reflexion und das neue Manifestieren unserer Zukunft. Dann können wir, wenn wir von dieser Fläche verschwinden, erstmal körperlich gesehen, rein körperlich, dann können wir den Bewusstseinsaufstieg transformiert haben. Aber nur innerhalb dieser Matrix. Dafür ist sie da. Mhm. Und natürlich ist es so, dass du, wenn du recht hast, wenn du sagst, naja, wenn ich aus dem Leben nichts gelernt habe, dann werde ich halt das nächste in den gleichen Problemen nochmal konfrontiert oder in ähnlicher Weise und habe dann nochmal die Chance, das zu transformieren. Ja, das ist das Thema selbst auferlegtes Schicksal, Seelenplan, wie man auch immer das nennen mag, dass wir vorgefertigt mit hierher bringen, weil wir haben ja einen Plan, wenn wir hier runterkommen, Absprachen, die wir treffen.
Genau. So ist das ein Konzept von vielen, ja.
Ja, und das ist natürlich hinderlich, wenn wir dann an das, was wir bereits gelernt haben oder verstanden haben, wir das auf der höheren Ich-Seite intuitiv in uns verankert haben, auch von Inkarnation zu Inkarnation, aber es uns schwerfällt, es abzurufen. Kindern gelingt es oftmals noch relativ gut, da anzuknüpfen, zum Teil. Und uns Erwachsenen kann es auch wieder gelingen, jedem von uns mit einer gewissen Transformationsarbeit wieder an diese Schöpferkraft anzubinden und Erinnerungen zu bekommen oder wieder Bilder zu bekommen darüber oder über die Intuition gesteuert zu werden. Das geht schon. Es ist aber schwierig. Also man sieht, es gibt Kräfte, die das nicht wollen. Wie das Beispiel, das du eben gebracht hast mit den zwei Planeten. Der eine will, dass wir Wissen und Weisheit bekommen und der andere sagt, nee, lass mal, wir wollen die im Dunkeln halten.
So eng
und so ist es ja wieder ein Spiel.
Ja.
Ja?
Im Gilgamesch-Epos ein bisschen in die Richtung.
Ja, ja, natürlich, ganz genau, wie im Gilgamesch-Epos. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und so ging es bei Echnaton und Nofretete darum, diese 300 in diesen Inkarnationen im Bewusstsein zu lassen, dass sie sich daran erinnern können, um dieses Feld auf einer ganz hohen Ebene aufrecht erhalten zu können. Weil es erfordert eine sehr hohe Schwingung, die du schlecht in einem Leben bekommen kannst, nur wenn du an dein altes Wissen anknüpfen kannst. Mhm. Ja, und daraus sollen die Essener hervorgegangen sein. Das ist schon eine spannende Geschichte.
Also die Essener muss man einfach auch an unsere Zuschauer hier richten. Der Herr Csekely, glaube ich, ein Ungar, der hatte mal Zugang zu den Geheimarchiven im Vatikan, weil sein Onkel dort arbeitete und hat also etliche Schriften dort übersetzt. Und ich muss als Theologe sagen, erst diese Schriften der Essener haben mir den Jesus als den offenbart, von dem du, Peter, jetzt sprichst, also der wirklich uns daran erinnern wollte, zu welchen Sachen wir fähig sind. Ne? Johannes 14, 12, habe ich schon zitiert. Ja, wer mir vertraut, wird die gleichen Dinge tun, die ich tue, und er wird größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist ja, der wird nirgendwo gepredigt, ist auch nicht dick, fett gedruckt, wie andere Sätze in den Bibeln. Aber die hatten Respekt, ihn dort zu lassen. Und jetzt kommt's. Also nur mal als einen Gedanken. Wenn wir Schöpferwesen sind, wovon ich ausgehe, dann sind wir ja nicht nur Schöpferwesen hier, sondern auch außerhalb dieser Inkarnation. Ja. Und es könnte ja sein, dass in einem übergeordneten Plan vorgesehen war, dass wir Kräften die Möglichkeit geben, sozusagen uns davon abzuhalten, an diesem Wissen ranzukommen, also ihnen, wir haben es mitmachen lassen. Also in dieser Formulierung zu sagen, hör mal, vielleicht haben wir das selber arrangiert und sind jetzt an den Punkt gekommen, wo dieser Satz, den ich eben zitiert habe aus dem Johannes-Evangelium, endlich sichtbar wird. Bis dahin, na, Jesus Christus hat eingeboren, ist in unserem Herrn und den müssen wir anbeten und dann hängt er am Kreuz und ist für unsere Leiden gestorben und so weiter. Auch für deine Sünden, ne? Du bist mit Schuld, dass er das machen musste.
Also, ja, genau.
Ja, dass wir aus diesem, sag mal, kindlichen Stadium jetzt rausgehen und ne, das alles sozusagen synchron auch, was jetzt dieses andere Konzept mit den Zeitaltern, ne, das ist also das Zeitalter der Lüge, ja, und der Täuschung jetzt zu Ende geht.
Absolut. Und genau, du hast es ja gerade gesagt, raus aus diesem Betreuungssystem, raus aus diesem Betreuungssystem, Betreuungsrepublik Deutschland, BRD, das gilt aber auch weltweit, sondern wirklich zu sagen, in loco parentis gibt's nicht mehr, wir haben keine Elternstadt, es gibt kein Vater Staat und Mutter Kirche, die sich über uns erheben und zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern wir tragen die Schöpferkraft in uns, aber das können wir nur, indem wir wieder Selbstverantwortung, Eigenverantwortung übernehmen und glauben. Glauben nicht nur an uns selbst.
Genau, ein Punkt eben, aus meiner Sicht, hat es da einen Wechsel gegeben bei der Mutter.
Ja.
Zur Alma Mater.
Ja.
Die steht hier über der Kirche von der Uni. Alma Mater ist die nährende Mutter.
Ja.
Wird mit der Universität gleichgesetzt. Das heißt, aus meiner Sicht sind die neuen Priester, ja, also anstelle der Kirche,
Universitäten.
Sind die Universitäten, beziehungsweise die Wissenschaft.
Genau.
Das sind genau. Die Priester.
Genau. Zum Beispiel mit der Erfindung der Urknalltheorie, die ja auch von einem Jesuitenpriester kam, bis heute nicht bewiesen ist. Ja. Nur mal so nebenbei. Ja. Aber weißt du?
Sorry, weil ich.
Ja, klar, gerne, sehr gerne. Es ist immer also, spannend.
Ja, also, dass uns das mal bewusst wird, die Kirche hat diese Macht nicht mehr. Sie hat sie sozusagen abgegeben an die Wissenschaft.
Ja. Ja. Ja, das ist zum Teil wohl wirklich wahr. Da hast du vollkommen recht. Ja. Und guck mal, es gibt ja dieses, bleiben wir kurz bei der Krebspyramide, da sind wir nämlich eben stehen geblieben, weil du sagtest, das Alter wäre ein anderes.
Das die offizielle nein, ich habe das nicht behauptet, sondern es
wird wiedergegeben. Klar, die Wissenschaft, die öffentliche Wissenschaft sagt ja. Das so. Ja. Die Archäologen, ne? So, schau mal, wer hat sie wirklich gebaut? Wenn wir uns die 12 Smaragdtafeln, die 13. Schrift dazu, wenn wir uns die Smaragdtafeln angucken, dann wissen wir, dass unter Herrschaft von Tod bereits die Cheops-Pyramide existierte. Punkt 1. Nach dem Untergang von Atlantis. Punkt 2. Wenn wir uns die sumerischen Keilschriften anschauen und genau nachlesen, steht es nämlich drin. Und diese Schriften sind nun mal da. Sie sind nicht gefälscht. Sie sind weitaus älter als jeder Bibeltext, wie wir uns vorstellen können. Und dort steht drin, dass Enki die Cheops-Pyramide mit der Sphinx seinem Sohn Ningish-Sidda gebaut hat. Für die Herrschaft von Ningish-Sidda. Nun, wer war Ningish-Sidda? Ningish-Sidda wird identifiziert mit Tod. Und dann passt wieder alles zusammen. Und nachdem der Sohn von Enki, Marduk, der Herr über Babel und über Ägypten als Ra dort bekannt, oder auch, als Ptah, glaube ich, als Ra. Dort hat dann Tod Ägypten verlassen, weil der große Kampf stattfand zwischen Enlil und Marduk. Wer die beiden waren, kommen wir gleich zu. Ich will nur kurz sagen, aufgrund dessen ist dann Tod erstmal nach Südamerika gegangen. Das Stammeswappen war die Schlange für Weisheit und Wissen. Und wurde dort bekannt als die gefiederte Schlange, Quetzalcoatl und Kukulkan. Das war auch Tod. Alles die gleiche Geschichte. Und das geheime Buch des Johannes ist da interessant mit hinzuzuziehen. Dieses Buch ist halt kein neuartiges Buch, das jetzt 2000 Jahre Korrektores der katholischen Kirche unterlagen. Also man hat keine Auslassung gemacht, man konnte keine Einschübe machen, weil dieses Buch ist halt nun mal erst 1800, Ende der 90er, gefunden worden in Ägypten.
Das von keinem, ja, John Lenz,
ja. Genau, von keinem Geringeren als einem meiner Vorfahren, Karl Reinhardt. So. Von daher interessiert mich dieses Thema schon immer. Es ist heute in Berlin ausgestellt und nennt sich der Berliner Kodex oder Akim-Kodex oder Papyrus Berulensis. Und wir wissen, dass es bereits 190 nach Christus von verschiedenen Kirchenvätern wie Irenäus dieses Buch mehrfach inhaltlich zitiert wurde, um es zu diffamieren. Wir haben Belege, dass es tatsächlich so alt ist.
Würdest du das als ein apokryphes Evangelium? Ist es ein Evangelium?
Also, es ist im Prinzip ein Evangelium, es ist in koptischer Handschrift geschrieben gewesen. Und es geht darum, wie dort Johannes und sein Bruder Jesus Fragen stellen und Jesus sie beantwortet. Und das Buch ist deswegen so unfassbar interessant, weil es viele Fragen beantwortet, die in den vier Evangelien, die in die offizielle Bibel übernommen wurden, nicht beantwortet werden. So spricht.
Ganz kurz auch nochmal, einfach
gerne.
Es soll ja auch ein bisschen Wissen transportiert werden. Ja. Vielleicht auch sozusagen universitäres Wissen. Das Buch, also Biblos heißt das Buch, und in dieses Buch kamen eben zu einer Zeit, wo man sagte, wir müssen jetzt, da sind so viele Schriften unterwegs, wir müssen jetzt sehen, welche packen wir zusammen.
Genau, da gab es 4 von 20 der damaligen Zeit, glaube ich, ne?
So, und genau, und deswegen alle, die da nicht reingekommen sind, also die den Ansprüchen nach Verbreitung also Authentizität, angebliche Authentizität, diesen Ansprüchen nicht genügten, die nennt man heute Apokryph. Ja, die sind nicht da reingekommen, kann man auch dickes Buch mit unterschiedlichen, das Thomas-Evangelium und so weiter, bekommen. Und Johannes, das ist auch spannend, ne? Das Johannes-Evangelium, genau, sollte eigentlich den gleichen Weg wie die anderen Apokryphen nehmen. Es war den Herrschenden überhaupt nicht recht. Aber es hatte ein Kriterium, was nicht mehr wegzuwischen war. Es war schon sehr verbreitet. Und deswegen hat man es mit reingenommen. Und das ist eben nochmal eine ganz andere Nummer als die drei anderen Evangelien.
Okay. Ja, natürlich. Ja, logisch. Super. Danke für den Einwand. War sehr genial.
Studierten Theologen da rein. Ne? Ja.
Okay. Ja, in dem Book of John stehen Sachen drin, die wirklich unfassbar sind. Weil Jesus spricht auch über unsere Erschaffer. Jesus spricht darüber, wie wir gefangen gehalten werden, seelisch von gewissen Kräften auf der Erde. Mhm. Er spricht ja auch im normalen biblischen Evangelien teilweise darüber, im Ansatz weiß man das, dass er sagt zu den Hebräern, euer Gott ist nicht mein Gott. Und er ergänzt das noch mit gewissen bösen Worten, was wir angeblich alles machen sollen. Und wenn wir uns das Alte Testament im Vergleich zum Neuen angucken, sind das ja völlig unterschiedliche Bücher, die man eigentlich gar nicht in ein einziges pressen könnte. Man versucht das eher krampfhaft, weil der Gott des Alten Testaments ist halt der, der den Menschen die Augen verkleben will, so steht es wortwörtlich drin, den Menschen das Wissen nehmen will, ein Rachsüchtiger, ein Eifersüchtiger, der das Feuer hält, aber nicht das Licht, wogegen Jesus von einem ganz anderen, gütigen, barmherzigen und liebevollen Gott spricht. Ja. Im Prinzip sprechen wir wieder genau vom gleichen Muster, nämlich von der die Menschen in der Dunkelheit halten will. Ich will jetzt den Namen nicht aussprechen, wie ihn gewisse Kreise nennen. Nicht den Teufel, Nein. Sondern es geht um die Täuschung. Mhm. Und derjenige, der Barmherzige ist. Und wir finden das Gleiche. Das Gleiche finden wir in den sumerischen Keilschriften. In den sumerischen Keilschriften finden wir Enki und Enlil, und da kommen wir drauf, die beiden Brüder. Der eine wollte nämlich, dass die Menschen Weisheit und Wissen vermittelt bekommen und war ein Menschenfreund, und der andere wollte es nicht, das war Enlil. Dummerweise finden wir viele Überlieferungen in alten Texten, in denen den Gott, den die Hebräer anbieten, auch als Enliliten bezeichnet werden. Wen beten die da wirklich an? Oder welche Kraft, besser gesagt, sag ich mal so rum. Welche Energie, welche Substanz? Und dann gab es die Enkiiten. Ja, das sind die Anhänger Enkis. Wissen, Weisheit, Liebe und Wissenschaft. Und dann gab es ja auch Enki, der beschlossen hat, den Menschen diese Gabe zu verleihen. Und Enlil fand das nicht so prickelnd. Und Enlil war aber der Herr über eine Stadt oder über ein Gebiet, das hieß Edin. So steht es in den sumerischen Keilschriften. Und die Menschen, die transformiert wurden von Enki, lebten nun mal in Edin.
Der Garten Eden.
Der eine hieß sogar Adapa. und klingt nach Adam und Eva. Und daraufhin, dass Enlil das erfahren hat, hat er sie aus Eden vertrieben. Natürlich. Diese Geschichte finden wir wieder. Und wir finden dann im Bibeltext in meinen Augen eine starke Verdrehung der Realität. Denn die Schlange steht nicht für die Sünde, sondern wir finden sie in unzähligen Kulturen als Wissens- und Weisheitsträger. Ob das heute noch im Esculap-Stil ist, in der indischen Religion, im Glauben, ob im ägyptischen, für Wissen und Weisheit. Und der entscheidende Punkt ist der, dass wir uns fragen müssen, mal die Texte hinterfragen. Eine Vertreibung aus dem Paradies, wenn man von einem Apfel der Erkenntnis isst, ist die Erkenntnis nicht was Schönes? Eigentlich? Ist hinterfragen Weisheit und Wissen nichts Schönes? Oder ist es das Böse? Warum soll man einem Menschen, den man liebt, nicht erlauben, Wahrheit, Wissen und Erkenntnis zu bekommen? Warum soll man es ihm verbieten? Doch nur, wenn man will, dass derjenige nicht erleuchtet wird. Und dann bringt man die Schlange ins Spiel, diffamiert sie zu etwas Bösem, stilisiert sie und stigmatisiert sie damit. Das ist aber ausschließlich in der christlich-jüdischen Religion so und in allen anderen so nicht zu finden.
Wobei, also die, und sie erkannten, dass sie nackt waren.
Ja.
Und begannen sich zu schämen.
Ja.
Also diese Bewertung und von Gut und Böse, ja. Und lustig, was heißt lustigerweise, interessanterweise beginnt die Tora, also das, was wir das Alte Testament nennen, die Genesis, beginnt mit den Worten Bereshit bara Elohim. Mhm. Ja, Elohim ist der alte Gottesname.
Und genau.
Yahuh oder Jehovah.
Ne,
Elia ist sozusagen der Wechsel. Ja, mhm. Prophet Elia, da hast du El drin und ja.
Genau.
Aber Bereshit bara, das heißt zweimal den Buchstaben B.
Mhm.
Und B steht für zwei.
Mhm.
Für die Dualität.
Ja, natürlich.
Als Gedanken spielt ja. Mal mit rein. Also die Erkenntnis, ja, also wenn wir in die Bewertung gehen, dann sind wir sozusagen auch in gewisser Weise gefangen. Es soll keine Gegenrede nach Erkenntnis sein, überhaupt nicht. Aber ja, also dieses, und sie erkannten, dass sie nackt waren und schämten sich.
Mhm.
Geht ja nur, indem sie es bewerten. Also, dass das schlecht ist.
Ah, okay. Das ist die Frage, ob das schlecht ist. Ich meine, gut und böse ist immer eine Sache der Betrachtung. Ja, genau. Wir machen ja erstmal was. Wir erzeugen es ja. Weißt du, und das ist auch schon der Punkt, wo wir in die Lösung kommen, aus dem Problem raus.
Ja.
Über das wir gleich mal sprechen können. Nämlich das Thema, wie bewerte ich das?
Ja.
Und wie gehe ich mit der Dualität oder der Polarität um? Ja. Da kommen wir gleich zu. Aber ich würde mal gerne bei dem Edin-Geschichten bleiben.
Okay.
Schau mal. Ist es echt Zufall, dass in der Bibel von den sieben Erzengeln, ich komme wieder auf die Zahl sieben zurück, bin nach dem siebten geboren, oder Boten gesprochen wird, die vom Himmel oder Berg oder dem kosmischen Himmel kamen. Und bei den Anunnakis wurden sie geflügelt nun mal dargestellt. Und der Garten Eden, wie gesagt, trug bei den Sumerern den Namen Edin, Garten der Gerechten. Und diese Ähnlichkeit finde ich jetzt keinen Zufall. Und in der Bibel gibt es ja auch im Garten den Baum der Erkenntnis. Und Jahrtausende vorher bei den Sumerern stand im Garten Eden tatsächlich der Baum des Wissens und der Weisheit, der Lebensbaum bereits schon. Das ist ein ganz alter Hut. Und dieser Baum speichert die Geheimnisse allen Wissens und der vollständigen Geschichte der Menschheit. Und er offenbart sich nur einem höheren Adepten, einem Schamanen, einem Propheten. Und vielleicht erinnern wir uns jetzt gerade, so ging es mir, so an Avatar, an dem Mutterbaum, an die Verbindung, ne? Der Verbaum, dieser Baum verband ja laut den alten Schriften den Schamanen mit der höheren Sphäre. Und er wurde in der späteren Zeit auch im hebräischen Kabbala-System als Baum des Lebens bezeichnet. Wir kennen den Baum im Garten der Hesperiden. Wir kennen ihn aus der Unterwelt Hel, unserer alten Mythologie, unserer Nordeuropäer und unserer eigenen Kultur. Und unsere sieben Chakren, die auch die Mayas schon kannten, nicht nur die Inder, sollen uns ja mit unserem inneren Wissen und der Weisheit verbinden. Und das haben bereits die Sumerer schon beschrieben. Und deshalb bauten sie ja auch ihre Zikkurate, ihre Türme mit 7 Ebenen. Und so wird auch der Turm zu Babel dargestellt, nur so nebenbei. Und ebenso wird Gleiches ja von der Himmelsburg in Atlantis berichtet, von den 7 Ebenen, der 7. Himmel. Und so kennen wir es aus der Bibel, oder wir schweben auf der 7. Wolke. Und das ist auch ein interessanter Fakt, wo diese ganzen Sprichwörter herkommen, was das mythologisch schon uralt und Zehntausende von Jahren alt ist und in sich trägt. Und von daher ist für mich der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis und auch das Symbol der Schlange als für mich sehr positiv zu werten. Es ist einfach nur eine Verdrehung stattgefunden. Und wie du eben schon gesagt hast, das Thema Bewerten, es gibt nichts Böses auf dieser Erde, außer wir selbst erschaffen es. Ich meine, warum hat Max Planck einen Nobelpreis für Quantenphysik gekriegt oder für Physik? Er hat ja bewiesen und hat gesagt, dass wir Materie erschaffen, dass durch unseren Geist Materie erschaffen wird, dass wir der Schöpfer sind, dass wir die göttliche Urkraft in uns tragen. So hat er bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gesagt. Und genau das ist ja das, was wir machen können, das, was wir lernen dürfen wieder. Und ich gebe gerade ein Seminar über Manifestation. Wie manifestieren wir Glück, Wohlstand und Liebe? Und es gibt verschiedene Ebenen der Manifestation. Es gibt eine 3., 4., 5. und 6. Ebene. Und was wir so lernen zu der Lösung zum Problem oft aus diesem immer wieder zirkulierenden, bei Men in Black wird's heißen, der Blitzdings herauskommen, uns wieder erinnern, ans Kollektivfeld anknüpfen können, an die Schöpferkraft, dann wissen wir, dass wenn wir einen Ursprungsgedanken haben, wir ausgehend davon diese Idee erstmal im Geiste entwickeln müssen, in der es Realität wird. Und danach kommt dann die Liebe dazu, die Emotion zu dem, was ich tue, dann das Tun und dann das Ergebnis. Und tatsächlich ist es so, dass ab der 4. Stufe bereits schon das Tun wegfällt. Du musst nichts mehr dafür tun, etwas zu erschaffen und zu manifestieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Letzte Woche sagt meine Frau, die Kinder sagen, wir wollen Milchreis. Meine Frau guckt in den Schrank und sagt, nichts da. Und da sagt meine Frau, weil wir üben das täglich, Manifestation, sagt meine Frau, naja, dann schick uns da mal jemand, der uns Milchreis bringt. Und wirklich 3 Minuten später ruft ein Freund von uns an mit der Familie und fragt, wollen die Kinder zu uns schicken, wir machen heute Milchreis. Und ohne etwas dafür zu tun. So, der Gedanke und die Emotion dazu. Und es geht in der 5. Stufe sogar so weit, und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass wir die Emotionen auch nicht mehr brauchen. In einer noch höheren Phase des Emotionalkörpers, unseren höheren Ichs, können wir die Dinge ohne Tun und ohne Emotion anziehen. Wir brauchen die Herzkraft nicht mehr dazu, wenn wir auf einer noch höheren Ebene sind. Das heißt, dass wir aufpassen müssen, was wir sagen, was wir denken, weil es schneller Realität wird, als wir denken. Achte auf die Qualität seiner Gedanken, weil du erzeugst sie schneller, auch ohne Emotionen, als du dir vorstellen kannst.
Und genau das ist der Punkt, Peter.
Und wir sind derzeit in einer so hohen Schwingung in der Erde und der Energie, dass vielen Menschen es genau das momentan unfassbar schnell gelingt. Hier in Paraguay, bei uns zumindest, ist es abgefahren, was hier passiert.
Peter, kurz auch nochmal zurück zu dem meinem Gedanken, dass wir das ganze Szenario ja auf einer höheren Ebene selber quasi erschaffen haben. Also auch den dunklen Wesen, den sogenannten dunklen Wesen, die Erlaubnis gegeben haben, uns von diesem und jenem abzuhalten oder eben auf diesem Gefängnisplaneten zu haben. Und das, ich vergleiche es immer mit einer Schusswaffe. Wenn du nicht weißt, was du mit dieser Waffe anrichten kannst, dann solltest du solche Waffen nicht in die Hand bekommen. Und das heißt, wir waren zumindest überblickbar in den letzten Jahrhunderten, jedenfalls nach der bisherigen Geschichtsschreibung, Und wie es sich jetzt darstellt, also gerade in den letzten Jahren haben wir es ja nochmal ordentlich versucht, in einer infantilen Phase. Ne, wir haben es vorhin angesprochen, Vater Staat, Mutter Kirche. Und ein Kind kann nicht überblicken, was er oder was es verursacht, ja, mit bestimmten Dingen. Ne, das Wort freie Energie als Beispiel. Ja. Wenn wir vor, das hat ja, glaube ich, Rudolf Steiner oder so, hatte ja auch so ein Gerät entwickelt, wie auch immer, erfunden, wie auch immer, oder gefunden, runtergeholt, um es wieder zu zerstören. Weil er sagt, nee, wir sind noch nicht so weit. Das heißt, ja, die Selbstverantwortung, die in dem Blick, dass das Mitgeschöpf, ja, nichts anderes ist als eine andere Äußerung, ja, des einen Bewusstseins, aus dem ich stamme.
Genau.
Das heißt, wenn ich diesem etwas zuleide tue, dann tue ich unmittelbar mir etwas zuleide.
Weil wir alle Brüder und Schwestern sind und einem einen Kern entspringen.
Genau. Und da zähle ich jetzt auch die ganze Tierwelt und Pflanzenwelt.
Natürlich.
Ein. Ja. So, sogar für mich die Steine. Ja. Also, das, weil wir alle aus dem Gleichen bestehen, auf dieser Ebene hier. Ja.
Und vor allen Dingen, die Quantenphysik hat ja bewiesen, ja, ich meine, für diejenigen, die immer die Zweifler sind, das ist der Typ 3 der Überzeugungstypen. Wo steht das geschrieben? Was sagt die Wissenschaft dazu? Leute, vergesst es. Manifestieren ging schon, bevor es die Quantenphysik gab, ja. Nur können wir es jetzt besser erklären, vielleicht, für den, der nicht glauben will. So, die Quantenphysik hat gezeigt, dass jede Energie, die ausgesendet wird, immer wieder zu ihrem Ursprung zurück will. Das heißt, es ist diese Feedback-Schleife, die läuft. Und deswegen ist der Satz ja auch richtig. Das, was du aussendest, kommt ja immer wieder zu dir zurück. Und zwar, Jesus hat zu mir gesagt, in vierfacher Größe, in vierfacher Stärke. Wird's kommen, also 400%.
Okay, ich kenne es schon.
Das ist die Zahl, die ich bekommen habe, okay? Wie auch immer.
Drei, ne? Wenn du auf jemanden zeigst, jemanden verurteilst. Ja, genau. 1, 2, 3 Finger zeigen auf dich. In den Moment zurück, ja.
Ja, genau. Ja, also alles kommt vierfach auf uns zurück. Und es ist auch interessant, beim Manifestieren, wenn es um Glaube geht, wird ja auch viel getäuscht. So gibt es zum Beispiel, habe ich mal gesehen, pass auf, Markus-Evangelium, Lutherbibel, mal ein Zitat. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Das ist jetzt die Lutherbibel.
Stimmt.
Jetzt komme ich auf die Elberfelder Bibel. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Zwei völlig unterschiedliche Aussagen. Ein völlig unterschiedlicher Kontext, der allein durch die Verdrehung von zwei Buchstaben, von zwei Wörtern, schon zerstört wird. Es ist wichtig, dass ihr glaubt, dass ihr empfangen habt und nicht werdet.
Ja. Ich habe das selber durchgemacht.
Du hast das sofort erkannt. Das ist genial. Ja, aber so wird auch durch Veränderung der Übersetzungen oder bewusst oder unbewusst, ich will keinem was Böses unterstellen, aber ein völlig anderer Sinn hinzugesprochen oder weggesprochen, wie auch immer.
Ich glaube, ja, tatsächlich, dass ich habe ja 7 Jahre Theologie studiert und die letzten Jahre in Göttingen. Und ich von Spiritualität war im Theologikum aber auch nichts.
Ernsthaft?
Nichts zu spüren. In Marburg schon, also wo ich mein Grundstudium hatte, aber Göttingen? Boah, nee. Nee. Also da eigentlich würdest du da zum Atheisten erzogen. Es ging nur um Ethik. Ja, und das war's. Ja. Aber die haben das nicht verstanden. Die haben das Jesuswort nicht, sie konnten sich das nicht vorstellen. Ja, und also muss das falsch übersetzt sein, also müssen wir das so, ne, dass ihr das werdet.
Ja. Genau.
Dass aber da ein Riesengeheimnis da drin ist, ja, in dieser Formulierung, ja, und glaube, dass ihr es empfangen habt.
Und Jesus hat es auch schon gewusst. Ich habe im Book of John, pass auf, die göttliche Energie, die Schöpferkraft.
Gibt es den Book of John, gibt es das eher in Deutsch auch?
Nein.
Noch nicht.
Das ist der Hammer, Leute. Ein Deutscher hat es entdeckt, einer meiner Vorfahren, bringt es nach Berlin. Es wird übersetzt, aber nicht ins Deutsche. Man will es das bewusst vorenthalten. Also man findet es im Netz schon auf Englisch. Ihr müsst euch dann die Mühe tun, mit DeepL.com oder irgendwas mal zu übersetzen und es euch durchzulesen, weil es ist wirklich phänomenal. Ja? Weil dort beschreibt er auch, dass es eine Schöpferkraft ist, die uns durchfließt und dass wir alle göttliche Wesen sind mit ungeahnten Fähigkeiten und Macht ausgestattet. Und dass Gott auch eine allumfassende Energie und eine Gottessubstanz ist, die er tatsächlich so beschreibt. Wir aber verlernt haben, sie zu nutzen. Und wenn wir uns an die Aussagen mal angucken von ihm im Book of John, dann kann es tatsächlich sein, dass unsere angeblichen Götter tatsächlich aus anderen Galaxien kommen könnten, weil da gibt es Hinweise drauf. Jesus selbst sagt sogar, oder es steht drin im Book of John, ich gebe dir mal einen Auszug, hier steht drin, und Jesus, da er das Studium des Gesetzes, vollendet hatte, ging wieder nach Ägypten, auf dass er die Weisheit der Ägypter lerne, ebenso wie es Mose getan hatte. Das heißt, das alte ägyptische Wissen um die Einweihungen, das verborgene Wissen der hermetischen Gesetze um Hermes Trismegistos, all das scheint Christus gekannt zu haben. Er war ein Eingeweihter. Und laut den alten Schriften und auch den Smaragdtafeln wurde er auch in der Cheops-Pyramide selbst eingeweiht. Die Inder erzählen sogar davon, dass die Seele von ihm auch in anderen wie Krishna und Buddha gewesen sein soll. Ich glaube, er war auch noch Nofretete. Aber das ist eine andere Sache. Die Frau von Echnaton, deren Auftrag das war ja, das Christusbewusstsein aufrecht zu erhalten. Wenn dem so wirklich sein sollte, ja, dann ist das schon echt schräg. Und dann gibt's noch einen Text, in dem steht's nämlich auch drin. Und durch 7 Jahre hindurch redete er mit Gott von Angesicht zu Angesicht. 7 wieder. Und er erlernte die Sprache der Tiere und Vögel, die Heilkraft der Bäume, Kräuter und Blumen und der verborgenen Kräfte der Edelsteine und lernte auch die Bewegungen der Sonne und des Mondes und der Sterne und die Macht der Schriftzeichen, die Mysterien des Kreises und des Winkelmaßes und die Verwandlung der Dinge und Formen der Zahlen und Zeichen. Er wurde in all dieses Wissen eingeweiht. Das, vor allem der Schlüsselsatz, der da drin ist, wie viele Dinge um ihn herum erklären, er wurde, wie gesagt, in sämtliche Mysterien eingeweiht. Astronomie, Energieheilung, Leute, Quantenphysik, Mathematik, Lithotherapie, Kräuterkunde, Heilkunde, Symbolismus, Alchemie. Er kannte das alles. Er kannte auch die Bedeutung des Kreises, der ja elementar ist, weil er die heiligste Urform aller Symbole auf der Erde ist. Denn alle Energien in der Natur bewegen sich in Kreis- und Bogenformen, sind zyklisch und in Harmonie, wie die Blume des Lebens oder das Sriyantra auch beinhaltet, die aus Kreisen besteht, über die Tod auch schon spricht. Ja. Das Muster von Atlantis, die Lakowski-Scheibe, überall haben wir es drin.
So, und jetzt kommen wir zu dem nicht spannendsten, aber zu dem Teil, der mich überhaupt dazu bewogen hat, mit dir darüber zu sprechen. Also, weil das ist alles wunderbar interessant. Wie kommen wir dahin? Wie kommt der Einzelne jetzt dahin, dass er sich so eine Seminarreihe beim Peter von Lichtenstein kaufen tut? Das kann es ja nicht gewesen sein, oder? Ist ja hier keine Werbeveranstaltung für deine Seminare.
Nein, nein, um Himmels Willen, das soll es auch nicht sein.
Im Gegenteil. Ja, das ist das, was für mich neue Horizonte ausmacht. Ich möchte unterschiedliche Pfade raus aus der Matrix in die Selbstverantwortung, in die Selbstermächtigung, in unser Schöpferwesen, unser so dem Platz und Raum.
Schau mal, Götz, für mich ist es relativ einfach zu erklären. Erstens, jeder Prozess in jedem von uns kann und muss individuell sein. Es gibt nicht den einen Weg. Aber es gibt Techniken, es gibt Möglichkeiten und Wege. Aber eines ist für alle gleich. Eines. Und das habe ich erkannt. Schau mal, es gibt so Bücher von gewissen Autoren, Bestseller-Autoren, das sind die Bücher, die sich am meisten verkaufen, über Esoterik. über Wünschen, über Manifestationen, aber sie sind fast alle fehlerhaft in meinen Augen. Und zwar bewusst gesteuert. Das Wichtigste ist erstmal die 7 hermetischen Gesetze zu kennen. Ihr müsst die Welt, wie sie um euch herum gestaltet ist, erstmal verstehen lernen. Nach welchen mathematischen Richtlinien funktioniert diese Welt? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten? Was ist Geist über Materie? Wir wissen's. Was ist das Gesetz der Mentalität? Was ist das Gesetz der Resonanz? Das ist nur eins der 4 7 Gesetze. Das heißt, diese Bücher behandeln teilweise nur eins dieser 7 Gesetze. Es ist dadurch nicht vollkommen, weil sie berücksichtigen die anderen 6 nicht. Das Prinzip der Polarität, des männlichen und weiblichen und so weiter. Das müssen wir kennen, die 7 hermetischen Gesetze. Punkt 1. Punkt 2. Wenn wir anfangen, uns zu wünschen, wieder in unsere Mitte zu kommen, ich sag's mal so, Leute rennen 20 Jahre in Yogakurse und in spirituelle Manifestationskurse oder Kreise und gehen genauso unerleuchtet wie vorher wieder raus und sind unzufrieden. Warum? Ganz einfach. Wahre Transformation, lieber Götz oder liebe Zuschauer, wahre Transformation findet niemals auf der Yogamatte oder in der Meditation statt. Sie kann hilfreich sein. Sie kann euch in eure Mitte bringen für diesen Moment. Aber wahre Transformation findet nur in Konfliktsituationen statt und nirgends anders. Dann, wenn ich erkenne, altes Muster, falle ich wieder rein, alte Dogmen, alte Glaubensmuster, alte Überzeugungen, reagiere ich wieder wie immer? Oder habe ich jetzt mal die Chance, anders zu reagieren? Habe ich jetzt die Chance, anders zu sein? Das ist wahre Transformation. Nur dadurch kommen wir zu unserem wahren Kern. Es bringt nichts, 20 Jahre auf der Yogamatte diese eine Stunde zu sein und hinterher so weiterzumachen wie vorher. Aber das ist das, was draußen geschieht. Und dann ist die Unzufriedenheit gegenüber spirituellen Faktoren immer größer wird, weil sie nicht richtig gelebt wird oder falsch verstanden wird. Ein wahrer Yogi aus Indien würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er sieht, was für eine Kommerzialisierung daraus gemacht worden wurde. Und das ist der Punkt. Wir müssen wieder, und das ist das Wichtigste, was ich auch in dem Buch vermittle, auch über die Geschichtsfälschung zu uns selbst finden. Dazu müssen wir aber wieder wissen, wer wir sind und woher wir kommen, um zu verstehen, wo es hingeht. Als Jesus gefragt wurde im Book of John von Jakobus und Johannes, was kommt nach dem Tod, Jesus, antwortete er mit einer Gegenfrage. Er sagte, ihr stellt nicht die richtige Frage. Stellt die Frage, was war, bevor ihr wart. Dann wisst ihr, was kommt. Erinnert euch, dann werdet ihr wissen, was auf euch zukommt. Und das sind wahre Worte. Wer bin ich? Wo ist mein wahrer Wesenskern? Welchen Seelenplan habe ich mit auf die Erde gebracht? Das ist die Grundlage aller Transformationen. Welche Fähigkeiten, welche Stärken lebe ich hier auf der Erde? Ich bin überzeugt, dass 90% der Menschen dabei sind, ihre Schwächen zu bekämpfen und ihre Stärken zu stärken. Okay, ja, wie gesagt, es geht letztlich für mich immer darum, dass wir erkennen, wer sind wir? Was steckt in mir? Weißt du, ich bin halt der kleine Alchemist, ein Saturngeborener von klein auf. Ich habe mit 6 Jahren auch eine Nahtoderfahrung gehabt, muss man dazu sagen. Ja. Und das konnte ich aber als Kind noch nicht werten, noch nicht fassen natürlich und habe intuitiv zu solchen Büchern gegriffen mit 7, 8, 9 und Pyramiden, Ägypten, Außerirdische. Ich habe mich mit ganz frühen Jahren schon extrem damit befasst und ich war der Außenseiter in der Schule natürlich. Absolut. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Das, was passiert ist. Du fühlst dich falsch in der Gesellschaft. Nicht verstanden. Du bist nicht richtig so, wie du bist. Der nächste Psychotherapeut wartet schon auf dich, um dich wieder in das System einzugliedern. Dabei ist genau diese Eigenschaft und Fähigkeit die Stärke in mir. Und statt diese Stärke zu stärken, wurden sie als Schwächen betrachtet und Schwächen bekämpft. Es steckt so viel Gutes in jedem Menschen und so viele Fähigkeiten. Wichtig ist es zu erkennen, was ist meine Stärke? Wer bin ich? Die Wege dorthin, das für sich zu erfahren, da gibt es natürlich viele Wege. Das kann man selbst rausfinden. Man kann zum Beispiel auch mal, auch eine interessante Geschichte, ich habe darüber ein tolles Interview mit Paul Schaffron gemacht, der in Bali lebt, in einer Palmblattbibliothek. Man sein Palmblatt lesen zu lassen, um zu erfahren, was steckt in mir? Was für ein wahres Seelenwesen steckt in mir? Um wieder in die Spur zu kommen für sich selbst. Und es gibt viele andere Wege natürlich auch, die ich in dem Buch beschreibe. Letztlich geht es darum, dass wir nur dann eine Zukunft gestalten können, die für uns voller Liebe, Glaube und voller Wohlwollen gegenüber anderen Menschen ist. Wenn wir erstmal eins lernen, es sollte keine Maske verpflichtet werden in Deutschland, sondern ein Besen, mit dem jeder von seiner eigenen Haustür kehrt.
Und die Lüge, sollte verboten sein.
Und die Lüge sollte über echter Ton verboten sein.
Oho!
Leute, alter Schwede, dann geht's ab.
Alter Schwede, weil man kann sich ja an die eigene Nase, ja, wie schnell man die Wahrheit biegt, um sich selbst in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.
Und man sich selbst belügt.
Natürlich. Oh, da gibt's in der Szene etliche.
Wer kann sich denn schon gerne, und das ist gerade in der ESO-Szene extrem, werden da oft Egos ausgelebt, ne?
Hallo.
Wer gesteht sich denn schon gerne selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat?
Oder eine Lebenslüge folgt.
Ja, genau. Das ist genau die Transformation, die wir aber benötigen.
Ja.
Das heißt, bevor wir sagen, einen Weg aus der Matrix, der Weg aus der Matrix sind immer wir selbst und das sollten wir erkennen. Und dann nicht irgendwelchen Propheten und Gurus folgen, weil die machen auch wieder eins, sie steuern uns. Sondern sucht die Wahrheit nur in euch alleine erstmal. Sucht sie in euch. Nutzt Hilfsmittel, Gehhilfen. Ob das jetzt, manche gehen zum Ayahuasca, manche gehen in die Palmblattbibliothek. Einfach um ihren Weg etwas, zu ebnen, um so ein bisschen eine Richtung zu bekommen, in der sie gehen dürfen. Und wir haben jetzt die Chance in dieser wunderbaren Zeit, wo die Energien wirklich so hoch schwingen, dass wir alle an dieses Thema ran können.
Und eins, denke ich, ist dabei ganz wichtig. Ich habe es schon öfter mal gesagt, gerne an dieser Stelle nochmal. Wenn ich bereit bin, der Wahrheit zu dienen, beziehungsweise ja, auch mir gegenüber endlich ehrlich, grundehrlich zu sein, nichts mehr von mir selber zu verstecken, dann bedarf es der Güte und des Vergebens. Des Vergebens, diese Grundhaltung, dass es kein Versagen gibt, sondern nur Lernen. Ich habe damals nach bestem Wissen und Gewissen so gehandelt, weil ich dieses oder jenes Bedürfnis hatte. Heute würde ich das tun, wie auch immer. Also, ja, weil das lacht schnell mal hingesagt, ja, Wahrheit. Aber, wie gesagt, Lebenslügen, geliebt werden zu wollen, also versteckt, verdreht man Wahrheit, verbiegt sie, ja, um besser dazustehen. Und dieses vor sich selber, also im Prinzip ist das nichts anderes als Selbstliebe, dass ich mich auch in meiner Unvollkommenheit
annehme. Genau. Ja. Danke. Super. Du hast ja auch ein Buch über so ähnliche Themen geschrieben. Auch die männliche Kraft gibst du ja auch Interviews, habe ich gesehen, bei einigen Kongressen. Und das ist eine ganz tolle Arbeit, die du da machst. Aber schau mal, ich habe auch gemerkt, für mich, die Herangehensweise, wir sind eine verkopfte Gesellschaft, gerade in Europa. Wir sind über den Verstand geprägt, weniger über die Intuition, die aber eigentlich wichtiger ist. Das heißt, wichtig ist, wieder ranzukommen an unsere Intuition. Und wir haben ständig, täglich Trigger, die uns immer wieder rausbringen. Und das ist erstmal die erste Arbeit, die ich in meinen Seminaren mache oder in dem Buch auch beschreibe, nämlich, es geht darum, erstmal die Hebel der Machthabenden zu erkennen. Wenn ich weiß, wie die Hebel der Massenpsychose, wie Carl Gustav Jung schon beschrieben hat, deswegen habe ich ein riesen Kapitel darüber, wie die Massenpsychose funktioniert, sitze ich vor einem Hollywood-Streifen oder einem Netflix-Streifen, wo diese ganzen versteckten Botschaften drin sind, ich sehe sie, aber ich nehme sie nicht auf. Ich lache über sie, weil ich sie erkenne. Ach, guck schon wieder. Na? So, das heißt, es ist wichtig, die Hebel der Machthabenden zu erkennen, wie sie uns ständig manipulieren, damit wir nicht mehr manipulationsfähig oder nur geringfügig manipulationsfähig werden. Dann schaffe ich es auch, mehr in meiner Kraft zu bleiben. Sonst kippen wir immer wieder raus. Wir können so oft Versuche starten, wie wir wollen. Das ist wie Sisyphus, der den Stein den Berg hochrollt. Oder Don Quixote bei den Windmühlen. Wenn die Windmühle zu stark ist, Also geht doch um die Windmühle drumherum, wenn ihr sie erkennt. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite ist zu erkennen, wem folge ich? Ich habe das Kapitel genannt, ideale Leben statt Idole zu erschaffen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Putin, Trump, Biden, wem folgt? Und ja, vergesst das alles erstmal. So, was sind eure Ideale? Was sind eure Ideale, denen ihr folgen dürft? Dann, was ist eure eigene Apokalypse? Was ist eure Johannes-Offenbarung? Was ist in euch zu offenbaren? Das zu erkennen. Und sich dann aber auch ein Schutzschild aufzubauen, um seine eigene Aura, um unser höheres Ich. Und da habe ich verschiedene Instrumente wie die Quabalistik. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ja, es geht darum zu erkennen, was ist die Trinität? Was sind die heiligen Zahlen 3, 6, 9? Was bedeuten sie in der Anwendung? Auch für uns? Wie können wir sie in den Alltag einbauen?
Tesla hat so geschrieben, ne?
3, 6, ja, aber sie sind viel älter. Tod beschreibt sich schon vor 30.000 Jahren. Ja, Tesla wusste das auch.
Ja, ja, er meinte nur, wer diese Zahlen, das Wissen hat über diese Zahlen 3, 6, 9,
ja,
der hat Macht über das Universum.
Absolut. Das sehe ich auch so. Wenn wir erkennen, wie wir diese Zahlen anwenden für uns, ja, die Trinität kennen wir, die 6 tun wir als böse ab und das ist der allergrößte Fehler, den wir tun, dann vernichten wir unsere Seele. Tesla sagt ja in Energie, 3 ist der Auslöser, 6 der Energieweg, 9 ist das Ergebnis. Das heißt, der 6 wird auch beschrieben bei Tod als der Seelenplan, als unser Seelenweg, besser gesagt. Der Weg der Seele. Wenn wir die 6 verteufeln und ablehnen, tun sie unseren Seelenweg ablehnen. Und mal ganz ehrlich, 3 mal die 6, 6 plus 6 plus 6 gibt 18,
Quersumme 9. 1, 8, also
Quersumme 9. Ja, 6 mal 6 mal 6 ergibt auch 9, 6 mal 6 ergibt auch 9. Das heißt, dadurch, dass in dieser Dreifach 6 die Trinität verankert ist, schafft sie sich selbst ab. Auf Dauer gesehen. Weil alles Dunkle will irgendwann ins Licht.
Klar.
Immer. Weil gibt es Dunkles? Die letzte Frage vielleicht, die wir noch klären können. Gibt es Dunkles?
Ich wollte nur sagen, das würde ich jetzt gerne so schön...
Warum tötet der Gott Menschen? Warum lässt der Gott Menschen krank werden und Tiere krank werden? Nein, es ist nicht Gott. Für mich, das ist meine Überzeugung, gibt es nur eins um uns herum. Es gibt weder negative Symbolik, außer wir verdrehen sie. Es gibt keine. Es gibt keine negative Geometrie. Außer wir erschaffen sie. Es gibt nicht das Böse, außer wir erschaffen es selbst aus uns heraus. Alles um uns herum ist nur Licht und Liebe. Und ich muss nicht leiden, um Liebe zu erfahren, denn Liebe ist rund um die Uhr um uns herum. Und das zu verstehen, dass es nicht ein Polaritätskonzept ist. Wir brauchen keinen Krieg, um Frieden zu bringen. Wenn wir das verstehen, sind wir schon raus aus der Nummer. Ja. Das heißt, wichtig ist, das Bewusstsein von uns einzuschalten, um die Dinge zu verstehen. Denn wenn wir sie verstehen, wir sind Verstandesmenschen, dann gelingt es auch in unser Herzen und unsere Intuition. Und wenn ich das weiß, dass die Dreifach 6 nichts Böses ist, sondern umgedreht ja auch die 999 darstellt, habe ich eine ganz andere Ausgangsposition. Und es gibt nur das Böse, das wir erschaffen. Wenn ich also weiß, dass ich der Sender und der Empfänger bin, dass es nur deswegen Schlechtes auf der Erde gibt, weil wir es erschaffen, dann stehe ich da auch ganz anders zu. Dann bekomme ich ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Realität. Weil ein göttliches Konzept würde niemals negative Wellen, Resonanzen oder irgendwas erzeugen, das auf uns wirkt. Im Gegenteil, wir schotten uns davon ab und das ist das Problem. Das heißt, alles, was wir erzeugen, Manifestation ist die Lösung für ganz vieles, aber sie richtig zu tun, nämlich im Einklang mit den hermetischen Gesetzen, im Einklang mit unserem Seelen selbst und im Einklang mit der heiligen Geometrie und der Mathematik. Nur müssen wir sie dafür erstmal wieder kennen.
Wobei, da hängst du jetzt natürlich die Latte riesig hoch. Riesig.
Das ist ein Prozess.
Ja, sag mal, und Fiete, den stellvertretenden Kartonzerreißer im Lebensmittelmittellager Schimmel und Wurm, der will doch auch so sein Herz und überhaupt, der möchte doch auch, da kann er doch nicht immer gleich die heilige ganze Geometrie da. Der war ja in der Schule nie immer der Hellste, aber der hat doch Herz, so, und der weiß auch irgendwie, was gut ist und was menschlich ist.
Ja, da hast du recht.
So, und was haben wir für den jetzt, ne, das war so richtig groß, was du da gemacht hast.
Was haben wir für den, genau, wir können einen ganz kleinen anfangen, indem wir ein Teil der Welt sind, die wir erschaffen wollen. Das heißt, reflektieren. Und dafür gibt es einen Trick. Und den Trick nenne ich die 10 Lebensprinzipien in meinem Buch.
Hau jetzt aber nicht alle zehn jetzt hier. Nee,
ich mache mal zwei Stück als Beispiel. Das ist ein Zettel, der so groß sein kann, mehr nicht. Man könnte sie auch die neuen 10 Gebote nennen, ja? Das ist ein kleiner Zettel, den du dir jeden Abend anschaust. Einfach nur jeden Abend anschaust. Und dann dich fragst, habe ich das heute befolgt?
Okay.
Zum Beispiel. So, verbreite keine Angst. Denn Angst ist ein Joch, eine Fessel, welche die Menschen an die Dunkelheit bindet.
Ja, eindeutig. Aufmerksamkeitsenergie allein.
So, da sitze ich dann da abends, habe meinen Zettel in der Hand, erinnere mich an mein Kaffeegespräch heute mit Kollegen, wo wir darüber gesprochen haben, über diesen Angstporno, der gerade in Deutschland abläuft, wie schlimm doch alles ist. Und dann überlege ich, eigentlich habe ich Angst erzeugt. Oder an einem Gespräch teilgenommen, an dem Angst erzeugt wurde.
Ja.
Mir dessen endlich mal bewusst zu werden, darum geht es. Wahrnehmung. Wenn ich mir das jeden Abend durchlese, habe ich es irgendwann kapiert. Und dann lerne ich es auch von Tag zu Tag und von Mal zu Mal weniger zu tun und besser zu vermeiden. Ich kann nicht doch mal sagen, wenn meine Kollegen mit mir am Kaffeetisch sitzen und trinken Latte Macchiato und die reden über diesen Müll, diesen geistigen Müll. Ja, dann kann ich doch mal sagen, pass mal auf, Freunde. Ich habe euch echt lieb. Ich mag euch. Nicht mit Bösheit reagieren. Ihr habt jetzt dieses Thema. Ich gehe damit jetzt gerade gar nicht in Resonanz. Wir machen kurz Folgendes. Ihr könnt gern weitersprechen. Ich setze mich, solange ihr darüber sprecht, kurz an den Nachbartisch, trinke in Frieden und Liebe an dem schönen sonnigen Tag meinen Latte Macchiato weiter. Und wenn ihr fertig seid, ruft ihr mich wieder, okay?
Okay.
Es gibt 3 Reaktionen.
Und
ich gehe rüber. Ja. Oder kapieren es und überlegen auch kurz und sagen, ja, eigentlich hast du recht. Dann ist das Ding gerettet.
Also, das ist ein schönes Schlusswort. Weil es ist im Prinzip Reflexion handgreiflich gemacht. Zettel nehmen, mal ein paar Ideale sich sozusagen auf diesem Zettel aufzuschreiben, was sozusagen, wo möchte ich hin mit mir selber, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen und sonst was. Und gar nicht so viel, aber ein paar aufschreiben und sich dann abends, bevor man ins Bett geht, fragt, ne, hast du das? Hast du das?
Ja.
Hast du das gemacht? Und zwar liebevoll.
Genau. Einen gebe ich euch noch, nämlich den Satz, den finde ich phänomenal, weil es steckt so viel drin. Wenn du dein Leben lang immer deinem eigenen Herzen folgst, dann tust du mehr, als jemals von dir verlangt werden kann. Es geht nicht darum, erfolgreich zu sein. Es geht nicht darum, zu leisten. Es geht nicht darum, was ich alles getan habe, letztlich, um andere zu bereichern. Sondern es geht darum, ob ich das tue, was meinem Herzen entspringt. Denn dann tue ich mehr, als jeder Mensch auf der Erde jemals von mir verlangen könnte.
Okay.
Und das gibt einem ein Bewusstsein, wenn ich das gemacht habe vom Herzen an dem Tag, egal was andere von mir erwarten, nur um sich zu bereichern, es gibt mir eine ganz andere Qualität in mir selbst. Und es schmälert nicht mein Selbstvertrauen, es schmälert nicht mein Selbstwertgefühl. Ja, und ich habe nicht das Gefühl, Teil eines Rädchens zu sein, ja, das nur anderen dient.
Ja. Hans-Peter, ich weiß.
Ich könnte noch Stunden mit dir
quatschen. Ohne Punkt und Komma nochmal 5,8 Stunden hier weiter schnacken. Aber ich denke, das überfordert mich jetzt, aber auch unsere Zuschauer. Da ist so viel drin gewesen eben. Und da kann man auch mal wieder zurückspulen. Ja, selbst für viele war da was drin. Also das mit dem Zettel, das mit dem Zettel, das tue ich mal machen. Ne? Also da werde ich auch meine Frau dazu bringen, dass sie diesen Zettel abends mal sich angucken tut, mit ihren eigenen Idealen, ob sie denen heute gefolgt ist und dann schmunzelnd, nee, nicht so ganz oder so. Also lieber Hans-Peter, vielen, vielen Dank und ihr Lieben da draußen, war heute ein bisschen länger als sonst. Aber der Peter ist es nicht anders gewohnt. Ne? Also ohne Punkt und Komma. Ihn zu stoppen, habt ihr eben gemerkt, das ist so gar nicht so einfach. Aber der Tenor ist eindeutig und wir können aus der Matrix einfach anfangen. Und sei es mit diesem Zettel jeden Abend. Das ist ein Weg. Also ich danke für die Energie, eure Aufmerksamkeit. Und sage für heute Tschüss.
Seid gesegnet, ihr Lieben. Ciao.